Ein Schock für die Bildungspolitiker. Deutsche Schüler stehen im internationalen Leistungsvergleich ganz unten.
Die Unterschiede zwischen den leistungsstärksten und leistungsschwächsten sind größer, als dies in anderen OECD-Staaten der Fall ist.
Schüler aus dem Land der Dichter und Denker haben massive Probleme mit dem Lesen und Verstehen von Texten. Das Ergebnis der ersten PISA-Studie ist ein Debakel fürs deutsche Bildungssystem.
Ja, ein Debakel war das damals, als die erste PISA-Studie erschienen ist im Jahr 2001. Seitdem steht PISA in Deutschland vor allem für Frust. Und heute Morgen gleich um 9:30, da werden die Ergebnisse der neuesten PISA-Studie veröffentlicht. Und die Reaktionen, die könnten womöglich so ähnlich klingen wie damals vor 25 Jahren. Denn schon vorab wissen wir, dass die Ergebnisse wohl wieder schlecht ausfallen. Wieder fällt der Begriff PISA-Schock wie so oft. Alle 3 Jahre werden die PISA-Ergebnisse heiß diskutiert hier in Deutschland. Aber bringen die Ergebnisse auch was? Helfen sie dabei, Probleme anzugehen, zu lösen? Fördert PISA die Bildungsgerechtigkeit oder fördert PISA vor allem Frust? Das wollen wir gleich besprechen mit der Bildungsforscherin Nina Kolleck von der Universität Potsdam. Erstmal aber wollen wir noch kurz etwas mehr über diese PISA-Studien erfahren.
PISA, das steht für Program for International Student Assessment und ist der weltweit größte Schülertest. Alle 3 Jahre fragt die OECD den Leistungsstand von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern ab. In den Bereichen Lesekompetenz, mathematische und naturwissenschaftliche Grundbildung. An der aktuellen Studie nehmen 90 Länder teil. Die erste PISA-Studie wurde 2001 veröffentlicht mit schockierendem Ergebnis. Deutsche Schülerinnen und Schüler lagen mit ihren Leistungen unter dem OECD-Schnitt. Nach Reformen verbesserten sich die Ergebnisse bis 2015. Danach ging es wieder bergab. 2023 schnitten Schülerinnen und Schüler in Deutschland noch schlechter ab als 2001. PISA-Schock 2.0 titelten die Zeitungen. Die Ergebnisse der aktuellen Studie werden heute veröffentlicht.
Der nächste PISA-Schock, also vielleicht heute. Was uns diese PISA-Studien bringen, das bespreche ich jetzt mit der Bildungsforscherin und Politikwissenschaftlerin Nina Kolleck. Guten Morgen, Frau Kolleck.
Guten Morgen, Herr Mayo.
Wir haben gerade gehört, wie diese erste PISA-Studie durch alle Medien ging und viele schockiert hat. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie damals das wahrgenommen haben, 2001? Sie waren da, wenn ich richtig weiß, gerade mit der Schule fertig. Wie haben Sie damals reagiert?
Ja, genau. Ich hatte gerade das Abi in der Tasche. Also die Schule saß quasi noch im Nacken, hatte ich auf jeden Fall noch genau vor Augen. Und ich erinnere mich noch sehr gut daran. Damals wurde es ja auch noch viel breiter diskutiert, denn damals brach ja ein Selbstverständnis in Deutschland zusammen. Nämlich Deutschland verstand sich ja als die große Bildungsnation, die Nation der Dichter und Denker. Und die Studie zeigte damals durchschnittliche Leistungen, obwohl Deutschland eben dachte, dass wir sehr überdurchschnittlich abschneiden würde. Und vor allem hat man damals schon gesehen, dass es sehr viele extrem leistungsschwache Jugendliche gibt und eine ganz besonders starke Abhängigkeit in Deutschland von der sozialen Herkunft. Also Kinder und Jugendliche mit einer eher schlechten, in Anführungszeichen, sozialen Herkunft haben eben besonders schlecht abgeschnitten.
Die Frage ist ja vielleicht, wie aussagekräftig diese Studie ist. Wie sehr muss es uns beunruhigen, wenn deutsche Schülerinnen und Schüler da schlecht abschneiden? Ist das ein wirklich wichtiger Maßstab, diese PISA-Studie?
Also es ist ein wichtiger Maßstab, aber natürlich kein vollständiges Zeugnis über unser Bildungssystem und auch über Bildung an sich. Die Studie untersucht ja, wie gut 15-Jährige ihre Kenntnisse in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften auf lebensnahe Aufgaben auch wirklich anwenden können. Also es geht hier nicht nur um eine Abfrage von Fachwissen, sondern um tatsächlich Basiskompetenzen, die hier gemessen werden. Aber Bildung ist natürlich viel mehr als das. Also auch Kreativität, auch sich auf neue Dinge einzulassen, soziale Fähigkeiten, politische Bildung, Persönlichkeitsentwicklung und auch die Qualität pädagogischer Beziehungen, die auch enorm wichtig ist, die werden nicht erfasst oder kaum erfasst. Und deshalb ist PISA schon ein gutes Diagnoseinstrument, weil die Studie eben zeigen kann, wo genau die Probleme liegen und was nachgebessert werden muss, aber eben ja kein abschließendes Urteil über den Stand unseres Bildungssystems und kann natürlich auch, wie wir ja mittlerweile auch wissen, negative Konsequenzen haben. Wenn es zu so einer dauerhaften Krisenerzählung kommt, kann das Vertrauen in Schulen und staatliche Institutionen eben auch geschwächt werden. Und das können dann wiederum extremistische oder radikale Kräfte für sich nutzen, also diese Unzufriedenheit dann aufgreifen und komplexe Ursachen vereinfachen um eben einzelne Gruppen zu Schuldigen zu erklären oder die Schulpflicht beispielsweise auch ganz abzuschaffen.
Wie jetzt in Sachsen-Anhalt die AfD fordert. Das ist ja, was man sich von der Diagnose ja wünscht. Das ist eine Diagnose, wie Sie sagen. Dann wünscht man sich, okay, dann wissen wir, wo liegen die Probleme und dann können wir die angehen und können die lösen. Kann man denn sagen, die Studie eignet sich auch dazu, um Lehren zu ziehen? Können die Zahlen dabei helfen, Missstände zu verbessern?
Ja, auf jeden Fall, denn wir sehen ja zum Beispiel, dass die Bildungsungleichheit besonders stark ausgeprägt ist. Und hier können wir nachbessern. Hier können wir ein viel inklusiveres Schulsystem schaffen, denn Schule hat eigentlich die Aufgabe, das auszugleichen, was vorher schon passiert ist. Also in der Forschung nennen wir es primäre Sozialisation. Also das, was die Kinder zu Hause lernen und dass die einen eben bevorzugt sind, weil sie schon von Anfang an Kinderbücher bekommen, mit den Eltern auf Deutsch sich unterhalten, auch eine ganz andere Unterstützung bekommen, in Museen gehen etc. und dadurch ja schon besser gestellt sind als andere Kinder, die eben ohne Bücher aufwachsen und ohne kulturelle Angebote zum Beispiel. Und das soll eigentlich die Schule ausgleichen und hier eben für die Gesellschaft, auch für eine demokratische Gesellschaft, dann dazu führen, dass die Bildungsungleichheit, also dass Bildung nicht mehr allein nur von der Herkunft abhängt, sondern dass jedes Kind die gleichen Chancen hat an der Schule. Das ist das Versprechen auch der Demokratie. Mhm. Und wenn das nicht erfüllt ist, dann kann hier natürlich mehr Gerechtigkeit geschaffen werden, auch politisch mehr in diese Dinge investiert werden.
Gleichzeitig kann man sagen, diese Probleme, die sind uns jetzt bekannt seit vielen Jahren, Chancenungleichheit im Bildungssystem in Deutschland durch PISA und durch andere Studien auch. Und gleichzeitig passiert ja gar nicht so viel oder scheinbar schneidet Deutschland jetzt ja wieder so schlecht ab. Wie kommt es denn dazu?
Ja, das Problem, das wir haben, ist, dass wir vor allem immer nur unsere Diagnoseinstrumente verbessern und nicht im gleichen Maße die Bedingungen an den Schulen. Das heißt, es werden ja auch in der Folge von PISA neue Bildungsstandards und andere Vergleichsarbeiten eingeführt, um eben noch besser zu verstehen, warum eben in Deutschland diese Bildungsungleichheit zum Beispiel oder auch die Kompetenzen eben schlechter werden. Diese Leistung, wenn wir diese Leistung immer besser messen, dann verbessert sich aber die Praxis nicht zugleich, denn die Daten alleine verändern ja noch nicht den Unterricht. Dafür braucht es natürlich ausreichend Lehrkräfte, es braucht Zeit für eine individuelle Förderung. Wir brauchen Schulsozialarbeit, multiprofessionelle Teams, also dass Lehrkräfte auch entlastet werden, damit sie sich auf die Kernarbeit fokussieren können. Und in unser Schulsystem, also wir wissen eigentlich genau, wo wir nachsteuern müssen, aber es wird halt nicht ausreichend getan und das lässt sich auch ganz objektiv feststellen. Denn viele Reformen, die dann auch eingeführt wurden, es ist ja nicht so, dass die Politik nichts gemacht hat, aber es wurden viele Reformen eingeführt, die aber sehr kurzfristig angedacht waren und dann oft auch schnell wieder rückgängig gemacht wurden. Die wurden kurzfristig eingeführt, nicht dauerhaft und auch nicht ausreichend finanziert, sodass sie dann eher zu einem Chaos oft geführt haben. Also wir denken mal an die G8, G9-Debatte. Da wurde dann erst das Abitur verkürzt und nach 12 Jahren sollte das Abitur gemacht werden. Und dann sind viele Bundesländer ganz schnell wieder zurückgerudert und haben gesagt, nee, jetzt machen wir es doch wieder erst nach 13 Jahren. Und das ist nur ein Beispiel unter vielen Reformen, die nur so halbherzig umgesetzt wurden und dann schnell wieder rückgängig gemacht wurden und dann das Bildungssystem eher noch stärker verunsichert haben.
Also es gibt einiges zu tun und vielleicht ist es gar nicht so schwer herauszufinden, was zu tun ist. Das sagt die Bildungsforscherin und Politikwissenschaftlerin Nina Kolleck von der Uni Potsdam zur Bedeutung der PISA-Studie in Deutschland. Und die ganz aktuelle Studie, die wird dann heute Morgen um 9:30 in allen Details vorgestellt. Hören Sie dann sicher auch mehr dazu hier bei uns auf Radio 3. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einordnung, Frau Kolleck.
Ich danke Ihnen.